NDR Kultur. Am Abend vorgelesen.
Gerd Westphal liest nun wieder aus dem Roman Unwiederbringlich von Theodor Fontane. Heute den 7. von 22 Abschnitten. Der Schauplatz hat sich im Lauf der letzten Sendung verändert. Von Schloss Holkenäs in Schleswig nach Kopenhagen, der dänischen Hauptstadt, von der aus damals im Jahr 1859 auch die Geschicke der Herzogtümer Schleswig und Holstein gelenkt wurden. Fontane hegte eine alte Sympathie für die von ihm als nordisch empfundene Welt Dänemarks, die auch in seinem Balladenschaffen eine nicht unbedeutende Rolle spielt. Im deutsch-dänischen Krieg der Jahre 1848-50 teilte er zwar die nationalen Empfindungen der meisten Deutschen, und als Autor eines Buches über den Krieg von 1864 blieb er mit der Entwicklung des deutsch-dänischen Konfliktes vertraut. Aber während einer Reise durch Dänemark gewann er ein tieferes Verständnis für die Kultur und Lebensweise des nördlichen Nachbarn. Der preußisch-deutsche Chauvinismus jener Jahre war nicht seine Sache. Und auch im Verhältnis zu Dänemark zeigt sich bei Fontane letztlich jene Ambivalenz, die für seine Betrachtungsweise insgesamt charakteristisch ist. Doch kehren wir zum Roman zurück. Graf Holk hat, wie wir hörten, nicht ungern von seiner Familie auf Holkenäs Abschied genommen und ist nach Kopenhagen gereist, wohin er, der Kammerherr der dänischen Prinzessin Maria Eleonore, brieflich gerufen wurde. In Kopenhagen nimmt er Wohnung bei der Witwe Hansen. Und gleich nach seiner Ankunft machen die alten Freunde, die Freiherren Penz und Erichsen, ihm ihre Aufwartung. Im Kontrast mit Holk zeigt sich sogleich der Gegensatz von Hofadel und Landadel. Die Freunde orientieren Holk über die neuesten Verhältnisse am Hof, erzählen den aktuellen Klatsch, und Holk wird es, während man in Vincents Restaurant am Kongens Nytorv beisammen sitzt, ein wenig bang bei dem Gedanken, dass er der Prinzessin am nächsten Tag seinen Antrittsbesuch machen soll. Denn diese Prinzessin ist, wie er sich ausdrückt, eine politische Dame. Hören Sie wieder Gerd Westphal.
Penz lachte. Lieber Holk, Sie kennen doch hoffentlich die Frauen. Erichsen machte schelmische Augen, weil er wusste, dass Penz, trotz seines Glaubens, er kenne sie sicherlich nicht kannte. Die Frauen, sag ich. Und wenn nicht die Frauen, so doch die Prinzessinnen. Und wenn nicht die Prinzessinnen, so doch unsere Prinzessin. Sie haben ganz recht, es ist eine politische Dame. Und mit einem schleswig-holsteinischen Programm dürfen Sie ihr nicht kommen. Darin ist nichts geändert, aber auch nichts verschlimmert, weil sie trotz aller Politikmacherei nach wie vor ganz ancien Regime ist. Zugegeben, aber was soll ich für meine Person daraus gewinnen? Alles. Und ich wundere mich, dass ich Sie darüber erst aufklären muss. Was heißt Ancien Regime? Die Leute des Ancien Regime waren auch politisch. Aber sie machten alles aus dem Sentiment heraus. Die Frauen gewiss. Und vielleicht war es das Richtige. Jedenfalls war es das Amüsantere. Da haben Sie das Wort, auf das es ankommt. Denn das Amüsante, was in der Politik wenigstens immer gleichbedeutend ist mit chronique scandaleuse, spielte damals die Hauptrolle. wie ist bei unserer Prinzessin noch heute der Fall. Und wenn Sie sich vor einem politischen Kreuzverhör fürchten, so brauchen Sie nur von Berling oder der Danner oder von Blixen-Fienecke zu sprechen und nur anzudeuten, was in Skotsborg oder in der Villa der guten Frau Rasmussen an Schäfer- und Satyrspielen gespielt worden ist, so fällt jedes politische Gespräch sofort zu Boden und Sie sind aus der Zwickmühle heraus. Habe ich recht, Erichsen? Erichsen bestätigte. Ja, meine Herren, lachte Holk, ich will das alles gelten lassen. Aber ich kann leider nicht zugeben, dass meine Situation dadurch sonderlich gebessert wird. Die Schwierigkeiten lösen sich bloß ab. Was mich vor dem politischen Gespräch bewahren soll, ist fast noch schwieriger als das politische Gespräch selber. Wenigstens für mich. Sie vergessen, dass ich kein Eingeweihter bin und dass ich Ihr Kopenhagener Leben trotz gelegentlicher Aufenthalte doch eigentlich nur ganz oberflächlich aus Dagbladet oder Flieveposten kennenlerne. Die Danner und Berling oder die Danner und Blixen-Fienecke, davon soll ich mit einem Male sprechen, aber was weiß ich davon? Nichts, gar nichts, nichts, als was ich dem neuesten Witzblatt entnommen. Und das weiß die Prinzessin auch. Denn sie liest ja Witzblätter und Zeitungen bis in die Nacht hinein. Ich habe nichts als die Witwe Hansen, die mir doch als Bezugsquelle nicht ausreicht. Ganz mit Unrecht. Holk, da hatten Sie keine richtige Vorstellung von der Witwe Hansen und ihrer Tochter. Die sind ein Nachschlagebuch für alle Kopenhagener Geschichten. Wo sie es hernehmen, ist ein süßes Geheimnis. Einige sprechen von Dionysos-Uhren. Andere von einem unterirdischen Gange, noch andere von einem Hansenschen Teleskop, das alles, was sich gewöhnlich in Sterblichen verbirgt, aus seiner Verborgenheit herauszuholen weiß. Und endlich noch andere sprechen von einem Polizeichef. Mir die verständlichste der Annahmen. Aber ob es nun das eine sei oder das andere, so viel ist gewiss. Beide Frauen oder auch Damen, wenn sie wollen, denn ihr Rang ist schwer festzustellen, wissen alles. Und wenn sie jeden Morgen mit einer Frau Hansenschen Ausrüstung zum Dienst erscheinen, so verbürge ich mich, dass sie gefeit sind gegen intrikate politische Gespräche. Die Hansens und speziell die Junge wissen mehr von der Gräfin Danner als die Danner selbst. Denn Polizeibeamte haben auf diesem interessanten Gebiet sozusagen etwas Divinatorisches oder Dichterisches. Und wenn nichts vorliegt, so wird was erfunden. Aber da lerne ich ja meine gute Frau Hansen von einer ganz neuen Seite kennen. Ich vermute die höchste Respektabilität. Ist auch da in gewissem Sinne. Wo kein Kläger ist, ist kein Richter. Und ich werde mich unter diesen Umständen zu besonderer Vorsicht bequemen müssen. Wovon ich Ihnen durchaus abreden möchte. Die Nachteile davon liegen oben auf. Und die Vorteile sind mehr als fraglich. Sie können in diesem Hause nichts verbergen. Selbst wenn Ihr Charakter das zuließe. Die Hansens lesen Ihnen doch alles aus der Seele heraus. Und das Beste, was ich Ihnen raten kann, heißt Freiheit und Unbefangenheit und viel sprechen. Viel sprechen ist überhaupt ein Glück. Und unter Umständen die wahre diplomatische Klugheit. Es ist dann das Einzelne nicht mehr recht festzustellen. Oder noch besser, das eine hebt das andere wieder auf. Erichsen lächelte. Sie lächeln, Erichsen, und es kleidet Ihnen. Außerdem aber mahnt es mich, denn ein Lächeln, weil es in seinen Zielen meist unbestimmt bleibt, kritisiert immer nach vielen Seiten hin, dass es Zeit ist, unseren Holk freizugeben. Es ist schon 11:15 und die Hansens sind reputierliche Leute, die Mitternacht nicht gern heranwachen, wenigstens nicht nach vorn heraus und mit Flurlampe. Drüben am Tisch ist übrigens auch schon alles aufgebrochen. Ich werde inzwischen die Berechnung machen. Erwarten Sie mich draußen an der Hauptwache. Holk und Erichsen schlenderten denn auch draußen auf und ab. Als sich ihnen Penz wieder zugesellt hatte, gingen sie auf die Dronningensen Quergade zu, wo man sich gegenüber dem Hause der Frau Hansen verabschiedete. Das Haus lag im Dunkel und nur das Mondlicht blickte, wenn die Wolken es freigaben, in die Scheibe der oberen Etage. Holk hob den Klopfer, aber ehe er ihn fallen lassen konnte, tat sich auch schon die Tür auf und die junge Frau Hansen empfing ihn. Sie trug Rock und Jacke von ein und demselben einfachen und leichten Stoff, aber alles auf Wirkung hin klug berechnet. In der Hand hielt sie eine Lampe von ampelartiger Form, wie man ihnen auf Bildern der Antike begegnet. Alles in allem eine merkwürdige Mischung von Frou-Frou und Lady Macbeth. Holk, einigermaßen in Verwirrung, suchte nach einer Anrede. Die junge Frau Hansen kam ihm aber zuvor und sagte, während ihr die Augen vor anscheinender Übermüdung halb zufielen, die Mutter lasse sich entschuldigen, so rüstig sie sei, so brauche sie doch den Schlaf vor Mitternacht. Holk gab nun seinem Bedauern Ausdruck, dass er sich verplaudert habe, zugleich die dringende Bitte hinzufügend, ihn, wenn es wieder vorkäme, nicht erwarten zu wollen. Aber die junge Frau, ohne direkt es auszusprechen, deutete wenigstens an, dass man sich ein jedesmaliges Erwarten ihres Hausgastes nicht nehmen lassen werde. Zugleich ging sie mit ihrer Ampel langsamen Schritts vorauf, blieb aber, als sie bis unten an die Treppe gekommen war, neben derselben stehen und leuchtete, die linke auf das Geländer stützend, mit ihrer hoch erhobenen rechten dem Grafen hinauf. Dabei fiel der weite Ärmel zurück und zeigte den schönen Arm. Holk, als er oben war, grüßte noch einmal und sah, als sich gleich danach die junge Frau langsam und leise zurückzog, wie das Spiel der Lichter und Schatten auf Flur und Treppe geringer wurde. Horchend stand er noch ein paar Augenblicke bei halb geöffneter Tür. Und erst als es unten dunkel geworden war, ließ er auch seinerseits die Tür ins Schloss fallen. Eine schöne Person, aber unheimlich. Ich darf ihre in meinem Brief an Christine gar nicht erwähnen. Sonst schreibt sie mir einen Schreckbrief und lässt alle fraglichen Frauengestalten des Alten und Neuen Testaments an mir vorüberziehen. Holk hatte sich vorm Einschlafen trotz aller Ermüdung von der Reise mit dem Bilde der jungen Frau Hansen beschäftigt, jedenfalls mehr als mit Politik und Prinzessin. Am anderen Morgen aber war alles verflogen, und wenn er der Erscheinung mit der Ampel auch jetzt noch gedachte, so war es unter Lächeln. Er sann dabei nach, welche Göttin oder Liebende mit der Ampel umhersuchend auf antiken Wandbildern abgebildet zu werden pflege, konnte es aber nicht finden und gab schließlich alles Suchen danach auf. Dann zog er die Klingel und öffnete das Fenster, um noch vor dem Erscheinen des Frühstücks einen Zug frische Luft nehmen und einen Blick auf die Straße tun zu können. Es waren nur wenige, die zu so verhältnismäßig früher Stunde die Dronningens Twergarde passierten, aber jedes einzelnen Haltung war gut, alles blühend und frisch, und er begriff den Stolz der Dänen, die sich als die Pariser des Nordens fühlen und nur den Unterschied gelten lassen, ihrem Vorbild noch überlegen zu sein. In diesem Augenblicke bauschten die Gardinen am Fenster, und als er sich umsah, sah er, dass Witwe Hansen mit dem Frühstückstablett eingetreten war. Man begrüßte sich, und nach der selbstverständlichen Frage, wie der Herr Graf geschlafen und was er geträumt habe, denn der erste Traum gehe immer in Erfüllung, legte die Hansen das Tuch und baute dann alles, was eben noch auf dem Tablett gestanden hatte, auf dem Frühstückstisch auf. Holk musterte die ganze Herrlichkeit und sagte, man ist doch nirgends besser aufgehoben als bei der Witwe Hansen. Es lacht einen alles an, alles so blink und blank und am meisten Witwe Hansen selbst. Und das chinesische Geschirr zu dem Tee, man merkt an allem, dass ihr Seliger ein China-Fahrer war. Und ihr Schwiegersohn, wie mir Baron Penz gestern Abend erzählt hat, ist es auch und heißt auch Hansen, derselbe Name, derselbe Titel, so dass es einem passieren kann, Mutter und Tochter zu verwechseln. Ach, Herr Graf, sagte die Hansen, wer soll uns verwechseln? Ich, eine alte Frau mit einem langen und schweren Leben. Nun, nun, und Brigitte, die morgen erst 30 wird. Aber Sie dürfen mich nicht verraten, Herr Graf, dass ich es gesagt habe und dass morgen Brigittens Geburtstag ist. Verraten ich? Ich bitte Sie, Frau Hansen. Aber Sie stehen so auf dem Sprunge, das nimmt mir die Ruhe. Wissen Sie was, Sie müssen sich zu mir setzen und mir etwas erzählen, vorausgesetzt, dass ich Sie mit dieser Bitte nicht in Ihrer Wirtschaft oder in noch Wichtigerem störe. Die Hansen tat, als ob sie zögere. Wirklich, lassen Sie dies Ihren ersten Besuch sein, den Sie mir in Ihrer Güte ja regelmäßig machen. Ich habe ohnehin so viele Fragen auf dem Herzen. Bitte, hier, hier, auf diesen Stuhl, da sehe ich Sie am besten, und gut sehen ist das halbe Hören. Ich hörte sonst so gut, aber seit kurzem versagt es dann und wann. Das sind so die ersten Alterszeichen. Wer's Ihnen glaubt, Herr Graf? Ich glaube, Sie hören alles, was Sie hören wollen und sehen alles, was Sie sehen wollen. Ich sehe und höre nichts, Frau Hansen. Und wenn ich etwas gesehen habe, so vergesse ich es wieder. Freilich nicht alles. Da habe ich gestern Abend Ihre Frau Tochter gesehen. Brigitte nannten Sie sie. Zum Überfluss auch noch ein wundervoller Name. Nun, die vergisst man nicht wieder. Sie können stolz sein, eine so schöne Tochter zu haben. Und nur den Ehemann begreife ich nicht, dass er seine Frau hier in aller Ruhe zurücklässt und zwischen Singapur und Shanghai hin und her fährt. So nehme ich wenigstens an, denn da fahren Sie so ziemlich alle. Ja, Frau Hansen, solche schöne Frau, meine ich, die nimmt man mit vom Nordpol bis an den Südpol. Und wenn man es nicht aus Liebe tut, so tut man es aus Angst. Und Eifersucht. Und ich für meinen Teil, so viel weiß ich. Ich würde mir immer sagen, man muss auch von der Jugend nicht mehr verlangen, als sie leisten kann, nicht wahr? In diesem Punkte, denke ich, sind wir einig. Sie denken auch so. Also warum nimmt er sie nicht mit? Warum bringt er sie in Gefahr? Und sich natürlich erst recht? Ach, das ist eine lange Geschichte, Herr Graf. Desto besser. Eine Liebesgeschichte dauert nie zu lang. Und eine Liebesgeschichte wird es doch wohl sein. Ich weiß nicht recht, Herr Graf, ob ich es so nennen kann. Es ist wohl sowas dabei. Aber eigentlich ist es doch keine rechte Liebesgeschichte. Bloß, dass es eine werden konnte. Sie machen mich immer neugieriger. Übrigens ein kapitaler Tee. Man merkt auch daran den China-Fahrer. Und wenn Sie mir eine besondere Freude machen wollen, so gestatten Sie mir, Ihnen von Ihrem eigenen Tee einzuschenken. Damit stand er auf und nahm aus einer in der Nähe des Fensters stehenden Etagere eine Tasse heraus, darauf in Goldbuchstaben stand, dem glücklichen Brautpaare. Dem glücklichen Brautpaare, wiederholte Holk. Wem gilt das? Vielleicht Ihnen, liebe Frau Hansen? Sie lachen. Aber man ist nie zu alt, einen vernünftigen Schritt zu tun. Und das Vernünftigste, was eine Witwe tun kann, ist immer eine Witwe bleiben. Nun, meinetwegen, Sie sollen recht haben. Aber die Geschichte. Kapitän Hansen, Ihr Schwiegersohn, wird doch wohl ein hübscher Mann sein. Alle Kapitäne sind hübsch. Und Frau Brigitte wird ihn doch wohl aus Liebe genommen haben. Das hat sie. Wenigstens hat sie mir nie was anderes gesagt. Außer ein einziges Mal, aber das war erst später. Und ich spreche jetzt von damals, von der ersten Zeit, als sie sich eben verheiratet hatten. Da war wirklich eine große Zärtlichkeit. Und wohin es ging und wenn es eine gelbe Fiebergegend war, immer war sie mit ihm an Bord. Und wenn sie wieder hier in Kopenhagen zurück waren, sie hatte aber damals eine selbstständige Wohnung, denn mein alter Hansen, dessen sich der Herr Graf ja wohl noch von Glücksburg her erinnern werden, lebte damals noch, ja, was ich sagen wollte, immer wenn sie nach einer langen, langen Reise wieder hier war, wollte sie gleich wieder fort, weil sie jedes Mal meinte, die Menschen hier gefielen ihr nicht und draußen in der Welt sei es am schönsten. Das ist aber doch wunderbar. War sie denn so wenig eitel? Hatte sie denn gar kein Verlangen, sich umschmeichelt und umworben zu sehen? Woran es doch nicht gefehlt haben wird. Ich wette, die Kopenhagener werden es ihr wohl schon an ihrem Konfirmationstage gezeigt haben. Das haben sie freilich. Aber Brigitte war immer gleichgültig dagegen und blieb es auch in ihrer Ehe. Nur mitunter war sie so rabiat. Und so ging es bis anno 54. Was ich so genau weiß, weil es gerade das Jahr war, wo die englische Flotte, die nach Russland ging, hier vorüberkam. Und in demselben Sommer hatten wir hier in Kopenhagen einen blutjungen Offizier von der Leibgarde, der bei der Rasmussen, ich meine die Gräfin Danner, aber wir nennen sie immer noch so, aus- und einging und steckte so tief in den Schulden, dass er nicht mehr zu halten war und musste den Abschied nehmen. Aber weil er so klug war und alles wusste, denn er kannte jedes reiche Haus und besonders die Frauen, so sagte Baron Scheele, der damals Minister war, er wolle den Leutnant in den inneren Dienst herübernehmen. Und er nahm ihn auch wirklich in den inneren Dienst herüber. Und in diesem Dienst ist er noch. Und auch schon sehr vornehm geworden. Damals aber war er noch ein halber Schlingel und bloß sehr hübsch. Und als Brigitte den sah, es war gerade an dem Tage, als die Nachricht von dem Bombardement da oben hier ankam, den Namen habe ich leider vergessen, da gestand sie mir, der gefiele ihr. Und sie zeigte es auch gleich. Und als Hansen in demselben Herbste wieder nach China musste, da sagte sie ihm grad heraus, sie wolle nicht mit. Und sagt ihm auch, warum sie nicht wolle. Oder vielleicht haben es ihm auch andere gesagt. Kurz und gut, Als der Tag kam, wo das Schiff fort sollte, da wurde Hansen doch ganz ernsthaft und verstand keinen Spaß mehr und sagte, Brigitte, du musst nun mit. Und wenn er sie vorher aus Liebe mitgenommen hatte, so nahm er sie jetzt, gerade wie der Herr Graf gesagt haben, aus Vorsicht mit oder aus Eifersucht.
Und half es? Und wurde sie durch diese Reise von ihrer Liebe geheilt? Ich meine, von der Liebe zu dem im inneren Dienst?
Ja, das wurde sie, wiewohl man's bei Brigitte nie so ganz sicher wissen kann. Denn sie spricht wohl mancherlei, aber sie schweigt auch viel. Und ist auch insoweit ganz gleich, als wir die Hauptsache ja doch gehabt haben.
Und was war die Hauptsache?
Dass mein Schwiegersohn seinen Glauben wieder hat. Ganz und gar. Hansen ist nämlich ein sehr guter Mensch und ist wieder ruhig und vernünftig und fährt auch wieder auf seiner alten China-Tour.
Ich freue mich aufrichtig, das zu hören. Aber wir dürfen in dieser Sache doch nichts auslassen oder vergessen. Ich glaube nämlich, liebe Frau Hansen, Sie wollten mir eigentlich erzählen, wie es kam, dass sich Ihr Schwiegersohn von seiner Eifersucht wieder erholte.
Ja, das wollte ich. Und ich sage immer, der Mensch denkt und Gott lenkt. Und wenn die Not am größten ist, dann ist die Hilfe am nächsten. Denn das darf ich wohl sagen, ich ängstigte mich. Eine Mutter ängstigt sich immer um ihr Kind und macht keinen Unterschied, ob verheiratet oder nicht. Ja, ich ängstigte mich um Brigitten, weil ich dachte, das gibt eine Scheidung. Denn sie hat einen sehr festen Willen. Man könnte beinahe schon sagen, eigensinnig. Und ist sehr erregbar, so still und so schläfrig sie auch mitunter aussieht.
Ja, lachte Holk, das ist immer so, stille Wasser sind tief.
Also ich ängstigte mich, aber es kam alles ganz anders. Und das war gerade damals, als Brigitte sozusagen zwangsweise mitgemusst hatte. Und das machte sich so. Hansen kriegte damals auf seiner Reise Rückfracht nach Bangkok, einer großen Stadt in Siam, in der ich selber vor vielen Jahren mit meinem Mann gewesen bin. Und als Hansen da ankam und ein oder zwei Tage schon vor dem kaiserlichen Palaste gelegen hatte, denn die Siamschen haben einen Kaiser, kam ein Minister an Bord und lud Hansen und seine Frau zu einer großen Hoftafel ein. Der Kaiser muss sie wohl gesehen haben. Und Brigitte saß neben ihm und sprach Englisch mit ihm. Und der Kaiser sah sie immer an. Und als die Tafel aufgehoben war, war er wieder sehr huldvoll und gnädig und ließ kein Auge von ihr. Und als man sich verabschieden wollte, sagte er zu Hansen, es läge ihm sehr daran, dass die Frau Kapitänin am anderen Tage noch einmal in den Palast käme, damit seine Getreuen im Volke und vor allem seine Frauen, wovon er sehr viele hatte, die schöne German Lady noch einmal von Angesicht zu Angesicht sehen könnten. Einen Augenblick erschrak Hansen über die fortgesetzte Ehre, die ja Verrat sein konnte, denn rund um den ganzen Palast herum waren Köpfe aufgesteckt. Ganz so, wie wir Ananas aufstecken. Aber Brigitte, die das Gespräch gehört hatte, verneigte sich vor dem Kaiser und sagte mit der richtigen Miene, denn sie hat so was Sicheres und Vornehmes, dass sie zu der festgesetzten Stunde kommen werde. Gewagt, sehr gewagt. Und sie kam auch wirklich und nahm einen erhöhten Platz ein, der vor dem Portal des Schlosses und gerade so, dass das Portal ihr Schatten gab, eigens für sie errichtet worden war. Und auf diesem Throne saß sie mit einem Pfauenwedel, nachdem sie vorher der Kaiser mit einer Perlenkette geschmückt hatte. Die Kette soll wunderschön gewesen sein. Und nun zogen alle feinen Leute von Bangkok und dann das Volk an ihr vorüber und verneigten sich. Und zum Schluss kamen die Frauen. Und als die letzte vorüber war, erhob sich Brigitte und ging auf den Kaiser zu, um den Pfauenwedel und die Perlenkette, womit sie sich bloß für die Zeremonie geschmückt glaubte, vor ihm niederzulegen. Und der Kaiser nahm auch beides wieder an, gab ihr aber die Kette zurück, zum Zeichen, dass sie dieselbe zum ewigen Gedächtnis tragen solle. Und gleich danach kehrte sie, während die Minister sie führten und die Leibgarde Spalier bildete, bis an die Landungsbrücke zurück, von der aus Hansen Zeuge des Ganzen gewesen war. Und nun, von dem Tage an, war eine große Sinnesänderung an ihr wahrzunehmen. Und als sie den nächsten Winter wieder hier war,
Und der, um dessen Willen sie beinahe unglücklich geworden wäre, seine Werbungen erneuern wollte, wies sie diese Werbungen, soviel ich sehen konnte, kalt und gleichgültig zurück. Und als Hansen ein halbes Jahr später wieder an Bord ging und Brigitte ihm erklärte, dass sie, vorausgesetzt, dass er nichts dawider habe, doch lieber zu Hause bleiben wollte, weil es ihr nach solcher kaiserlichen Auszeichnung etwas sonderbar vorkäme, noch wieder unter Matrosen zu leben und vielleicht in einem Hafenwirtshause schlafen zu sollen, wo man nur Negermusik höre und alles nach Gin rieche, da war Hansen nicht bloß einverstanden damit, sondern auch ganz entzückt darüber, dass sie die Reise nicht mehr mitmachen wollte. Diese nicht und alle folgenden nicht. Denn von Eifersucht war keine Spur mehr an ihm wahrzunehmen. Er sah ja, was aus Brigitten geworden war, und äußerte nur noch Furcht, dass es doch wohl zu viel gewesen und ihr der siamesische Kaiser zu sehr zu Kopfe gestiegen sei. Holk war in Zweifel, ob er die Geschichte glauben oder als eine kühne Fantasieleistung und zugleich als dreistes Spiel mit seiner Leichtgläubigkeit ansehen solle. Nach allem, was Penz gestern angedeutet, war das Letztere das Wahrscheinlichere. Schließlich konnte es aber auch wahr sein. Was kommt nicht alles vor? Und so frug er denn, um sich durch etwas Ironie wenigstens vor sich selber zu rechtfertigen, wo denn die weißen Elefanten gewesen seien. »Die waren wohl in ihrem Stall«, sagte die Hansen und lachte schalkhaft. »Und dann die Perlenschnur, liebe Frau Hansen, die müssen Sie mir zeigen.« »Ja, wenn das ginge.« »Wenn das ginge, warum nicht?« »Weil, als Brigitte wieder an Bord war, die Schnur mit einem Mal fehlte. Sie musste sie verloren oder in der Aufregung im Palast vergessen haben. Aber da hätte ich doch sofort nachgefragt. Ich auch. Aber Brigitte hat so was Sonderbares. Und als Hansen, wie ich nachher gehört habe, darauf bestehen wollte, sagte sie nur, das sei so gewöhnlich und gegen den Anstand bei Hofe. Ja, sagte Holk, der jetzt klarer zu sehen anfing, das ist richtig. Und solche Gefühle muss man respektieren. Gleich nach dieser Erzählung, die schließlich, als sich's von der verlorenen Perlenschnur handelte, selbst dem leichtgläubigen Holk etwas märchenhaft vorgekommen war, erhob sich Frau Hansen, um nicht länger zu stören, und sah sich auch nicht weiter zurückgehalten. Nicht, als ob Holks Geduld erschöpft gewesen wäre, ganz im Gegenteil. Er ließ sich gern dergleichen vorplaudern, und das suspekte Halbdunkel, in dem alles ruhte, steigerte eigentlich nur sein Interesse. Nein, es war einfach ein Blick auf die Konsoluhr, was ihm von unbedingter weiterer Hingebung an die Erzählungskunst der Witwe Hansen Abstand nehmen ließ. Um 11 Uhr war er bei der Prinzessin erwartet, keine volle Stunde mehr, und vorher musste noch ein kurzer Brief mit der Meldung seiner glücklichen Ankunft an seine Frau geschrieben werden. Es hieß also sich eilen, was er unter Umständen verstand. Und 11:05 stieg er in den Wagen, der ihn nach dem nur 2 Minuten entfernten Prinzessinnenpalais hinüberführte. Die Zimmer der Prinzessin lagen im 1. Stock, Holk in Kammerherrnuniform, in der er sich selbst nicht ungern sah, stieg die Treppe hinauf und trat in ein Vorgemach und gleich danach in ein behagliches, mit Borsarien und Teppichen reich ausgestattetes, im Übrigen aber den Schreibtisch abgerechnet, mit nur wenig Gegenständen ausgestattetes Wohnzimmer, darin die Prinzessin Besuche zu empfangen oder Audienz zu erteilen pflegte. Der Kammerdiener versprach sogleich zu melden. Holk trat an eins der Fenster, das der Tür, durch welche die Prinzessin eintreten musste, gerade gegenüber lag, und sah auf Platz und Straße hinunter. Der Platz unten war wie ausgestorben, vornehm, aber langweilig. Und nichts ließ sich beobachten als abgefallene Blätter, die der mäßige Wind, der ging, über die Steine hinwirbelte. Ein Gefühl von Einöde und Verlassenheit überkam Holk, und er wandte sich wieder in das Zimmer zurück, um seinen Blick auf die beiden einzigen Porträtbilder zu richten, die die glatten Stuckwände schmückten. Das eine über dem Polstersofa war ein Bildnis des Oheims der Prinzessin, des hochseligen Königs Christian VII. das andere über dem Schreibtisch das Porträt eines anderen nahen Verwandten, eines ebenfalls schon verstorbenen thüringischen Landgrafen. Der Goldrahmen, der es einfasste, war mit einem verstaubten Flor überzogen, und der Staub machte, dass der Flor nicht wie Flor, sondern fast wie ein Spinnweb wirkte. Des Landgrafen Gesicht war gut und tapfer, aber durchschnittsmäßig, und Holk stellte sich unwillkürlich die Frage, welche volksbeglückenden Regierungsgedanken der Verstorbene wohl gehabt haben möge. Das Einzige, was sich mit einer Art Sicherheit herauslesen ließ, war Ausschau nach den Töchtern des Landes. Ehe Holks Betrachtungen hierüber noch abgeschlossen hatten, öffnete sich eine ziemlich kleine Tür in der rechten Ecke der Hinterwand, und die Prinzessin trat ein, ganz so, wie man sie nach Einrichtung dieses, ihres Zimmers erwarten musste. Bequem und beinahe unsorglich gekleidet und jedenfalls mit einer völligen Gleichgültigkeit gegen Eleganz.
NDR Kultur am Abend vorgelesen. Gerd Westphal las die 7. Folge aus dem Roman Unwiederbringlich von Theodor Fontane. Diese Folge finden Sie ab sofort 7 Tage im Internet unter ndr.de/kultur sowie auch über unsere NDR Kultur App. Morgen um 22.30 Uhr können Sie die Fortsetzung hören.
NDR Kultur. Play Jazz.
Die Arrangements von Steve Gray zählen zu den Perlen im Repertoire der NDR Big Band und zu den beliebtesten der Big Band-Musiker. Der 1944 im englischen Middlesbrough geborene Pianist, Komponist und Arrangeur war ein Spezialist dafür, ikonische Werke des Jazz neu aufzurollen, einer, der Traditionen pflegte, indem er sie mit seinem persönlichen Gegenwartslineal maß. In 2 Masters of Jazz-Konzerten wird die NDR Big Band morgen und übermorgen einige Perlen des 2008 verstorbenen Musikers zum Funkeln bringen. Die Big Band-Sendung ist heute so etwas wie die Konzerteinführung dazu, weniger biografisch als vielmehr eine, die Grays Genius zeigt. Und dazu begrüßt sie Henry Altmann.